Ich las diese Woche 2. Korinther 12. Und es geht eigentlich heute um Schwäche. Wer ist gern unter uns schwach? Wer ist gern schwach? Gibt es nur einen. Wer ist nicht gern schwach? Ihr habt verloren. Ihr habt nicht kapiert. Aber das ist normal. Das ist so. Und es ist ein langes Prozess. Es ist ein langer Prozess, bis wir, und es ist so existenziell wichtig, dass wir uns selbst annehmen, auch in unserer Schwäche. Dass wir, der Herr muss es in uns machen. Das System der Welt ist, der Stärkere setzt sich durch. Und je mehr wir noch in diese Welt verfranst sind und noch unter den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt leben, desto mehr wollen wir der Stärkere sein, der sich durchsetzt. Das ist das System der Welt. Dahinter steckt, ich will nicht schwach sein. Warum? Weil ich missbraucht worden bin. Musste ich immer physisch sein. Meist ist es verbal, seelisch. Ich habe mir die Kürzere gezogen. Man hat mich gemobbt. Wenn ich nur mal gezeigt habe, wie ich war, dann hat man Kapital davon geschlagen und die anderen haben gewonnen. Und ich habe alles verloren. Missbrauch. Aber das ist das System der Welt. Amen. Und es ist ein Muss im Reich Gottes. Es ist ein Muss. Wenn du einfach so ein religiöser Typ sein willst, dann bleib wie du bist, sehr stark, wie du willst. Spielt keine Rolle. Religion hat auch damit zu tun, in eigener Kraft stark sein zu wollen. Aber in dem Moment, wo du wirklich mit Jesus den Weg gehen willst, in eine Beziehung mit ihm, Himmel auf Erde sehen, das Reich Gottes auf dieser Erde sehen willst, es gibt keine Alternative. Wir müssen lernen, schwach zu sein, gern schwach zu sein, das zu lieben, schwach zu sein. Und das kannst du nur, wenn du entsprechend eine enge, starke, lebendige Beziehung mit Jesus hast. Entweder sind wir stark mit der Welt oder wir legen unser Vertrauen auf Jesus und wissen, dass wir schwach sind, aber dass Jesus, dass der Heilige Geist, dass der Vater in uns alles vermag zu tun. Es gibt nichts, das er nicht tun kann und nicht tun will. Aber oft sind wir wie so rebellische Pferden, ja, wie so starke Pferden, die wild sind. Kennt ihr so wilde Pferden? In Arizona gibt es noch, glaube ich, und in der Mongolei gibt es auch noch wilde Pferden. Wilde Pferden, die traben und die laufen, laufen. Die haben so viel Energie und die laufen. Und das ist schön zu sehen. Aber wem nützen sie? Versuch mal drauf zu steigen und dass er dir dient, um dich zu transportieren von einem Ort zum anderen. Es ist völlig, völlig, völlig unmöglich. Viele Christen, weltliche Christen, sind genau wie wilde Pferden. Die laufen, laufen, verbrauchen ihre Energie, Action, Programm. Herr, ich will dir helfen, dein Reich zu bauen. Ja, Herr, ich sehe das, du willst das und das, dann mache ich jetzt. Der Herr hat nichts beauftragt, kein Mandat, nichts gesagt. Und dann wird gemacht und gemacht und gemacht. Und für die Ewigkeit hat es keinen Wert. Alles, was nicht von Gott initiiert ist, sind die toten Werke. Und tote Werke sind Dinge, worüber wir Buße tun werden müssen, eines Tages. Alles, was nicht von Gott initiiert ist, sind tote Werke. Und ein wildes Pferd läuft und läuft, verbraucht viel Energie. aber er nützt nichts. Erst wenn ein Pferd gezähmt wird, wir kennen das ja von Cowboy-Filmen etc., heutzutage machen sie das mit Flüstern, aber eigentlich wurden das früher gar nicht so gemacht, sondern Manpower einfach. Und ich würde sagen, Gott macht es auf zwei Arten, weil es manchmal flüstert er und manchmal haut er rein. Aber auf jeden Fall will er und muss er unsere Pferd, das Pferd unseres Lebens, muss er meistern, muss er zähmen, damit wir unsere eigene Kraft verlieren. Und das ist nicht, weil er Freude daran hat, dass wir schwach sind, sondern weil er uns stark machen will in seiner Kraft. Und solange wir das System der Welt bedienen, ich bin stark und ich weiß, was ich will und ich mache und Herr, lass mich das machen, ich breche durch. Das ist nicht die Situation oder das ist nicht die Voraussetzung, dass Gott seine Kraft in uns, in unsere Gefäße hineintut. Wir müssen zuerst am Ende unserer eigenen Latein kommen. Und das ist ein schmerzhafter Prozess, der sehr lang dauern kann. Die meisten von uns, wenn die Christ sind, die verstehen das nicht. Die verstehen nur Bahnhof im wahrsten Sinn des Wortes von diesem ganzen Ding. Aber je mehr du wächst in Christus, je mehr du erlebst, wie Gott die Grenze setzt und je mehr du unter dieser Grenze und in dieser Grenze bleibst, desto mehr kann er dir mit seiner Kraft anvertrauen. Und warum das für uns jetzt als Gemeinde so wahnsinnig wichtig ist, auch wenn nicht alle da sind heute, aber es ist so wahnsinnig wichtig, weil das ist der Ort und der Moment, wo Gott uns mit Zeichen und Wunder anvertrauen kann. Wenn du schwach bist, so kannst du die Kraft Gottes honorieren und benutzen. Wenn du stark bist in deiner eigenen Kraft, dann brauchst du Gott nicht. Warum soll er dir deine Kraft, seine Kraft geben? Außerdem würdest du diese Kraft missbrauchen sowieso. Amen. 2. Korinther 12. Da sagt Paulus, schreibt Paulus, das kennt ihr wahrscheinlich. Ich kenne einen Mensch in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Paulus spricht von sich selbst. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselb entrückt bis in den dritten Himmel. Und Paulus spricht ganz bewusst, es gibt keine einzige Stelle, wo er so spricht von sich selbst wie von einem anderen Mensch. Er sagt nicht, ja, ich bin entrückt. Ich, sondern er spricht davon sehr vorsichtig, weil er weiß, dass das Dinge sind, die nur Gott geben kann. Das widersteht dieser menschliche Stolz. Ich bin ja im Mittelpunkt und mir gebührt alle Ehre. So er spricht über, es ist ein Mensch und die ganze Ehre gehört Gott. Und ich bin hier und ich weiß nicht mal, wo war das noch? Wo war ich entrückt? War das im Leib? Habe ich es wirklich erlebt? Oder war das eine Vision? Eine Vision mit offenen Augen? Manche Leute, es ist sehr schwer zu unterscheiden. Manchmal weiß man das nicht. Also ich habe es nicht erlebt, aber ich weiß das von anderen. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Der dritte Himmel, okay, der erste Himmel ist uns ja blauer Himmel oder grau wie heute. Diesen Monat hauptsächlich grau, aber grau-blau ist egal, auf jeden Fall ist das unser Himmel. Und darüber ist eigentlich der Himmel, wo der Feind wohnt. Das ist, wo die Wohnung Satan ist. Das kannst du in verschiedene Bibelstelle finden. Jesaja 14, 13, Lukas 4, Galater 20 und so weiter. Es gibt verschiedene Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass die Mächtige in der Luft, ich hoffe, ich habe euch die richtige Bibelstelle da, weil Epheser, er spricht nochmal ganz klar darüber, Epheser 6 und noch davor, ich glaube, das ist Epheser 2, über die Mächtige in der Luft. Und die Stelle von Jesaja ist die Stelle, die zeigt über den Ursprung von Satan, wie er sich erhoben hat über den Himmel, über Gott sein wollte und dann runter von Gott runtergeputzt wurde bis in den Himmel, wo er jetzt wirkt. Und der dritte, das ist der zweite Himmel. Und der dritte Himmel ist der Himmel, wo Gott wohnt. Und es ist interessant zu wissen, dass zwischen die Wohnung Gottes und unsere Erde, unsere Wohnung, der Feind ist dazwischen und kann von dort her gut wirken, die Leitung zu stören und so weiter, dass wir seine Stimme nicht gut hören, dass wir möglichst falsche Stimme hören und so weiter. Okay? Aber Gott ist darüber und wir müssen unsere Kanäle sauber halten, damit wir seine Stimme klar hören können. Und dann kann der Feind auch nichts ausrichten. Aber wir stehen in einem geistlichen Kampf. Amen. Und dieser geistliche Kampf hat sehr viel zu tun mit dem Kampf zwischen Stolz und Demut. Ich kenne denselben Mensch, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, wiederholt er. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Das Paradies, wissen wir, das ist der Ort, wo Jesus sagt zum Schächer am Kreuz, sagt er, weil du Buße getan hast, wirst du heute Abend mit mir im Paradies sein. Heute noch mit mir im Paradies sein. Das ist also die erste Ebene. Und es gibt im Himmel verschiedene Ebenen. Es gibt also das Paradies. Ich persönlich könnte mir vorstellen, keine Dogma, ich könnte mir vorstellen, dass das Paradies so ähnlich, so wie der Garten Eden, bevor den Sündenfall, weil das hieß auch das Paradies. Das ist uns verwehrt, wir kommen da nicht rein. Aber das scheint so eine erste Ebene zu sein. Und dann gibt es eben verschiedene Ebenen im Himmel. Und dann gibt es die Wohnung Gottes. Und interessanterweise, es gibt der Berg der Wohnung Gottes im tiefsten Norden. Ja, das ist da, wo Satan herrschen wollte. In Hochmut und in Stolz wollte er sich überheben, anstelle von Gott, wie dumm. Und dann wurde runtergepurzelt bis ganz unten, wo er jetzt ist. Okay. Und dann sagt Paulus, für diesen Mensch, der also den Gott praktisch gerufen hat, solche Offenbarung, wo Gott so viel Offenbarung gegeben hat, dass er nicht mehr weiß, war ich ihm bleib da oder nicht. Ich habe es wirklich gesehen, ich habe es erlebt, sagt er. Für den selbst will ich mich rüben. Für mich selbst aber will ich mich nicht rüben, außer meiner Schwachheit. Paulus war ein Meister, weil er viel gelitten hat, weil er ganz Großes für Gott getan hat, wusste er absolut extrem. Er hat durch die ganze Prozess, den Gott mit ihm durchgemacht hat, hat er kapiert, dass er von seiner eigenen Kraft für das Reich Gottes eigentlich gar nichts ausrichten kann. Gott muss es tun. Und das geschieht, indem wir uns selbst sind, unseren Stand annehmen, unser wahres Ich annehmen. Das ist, was die Bibel nennt, Demut. Und Gott, Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist also auch die Wahrheit. Und er kann nur auf Wahrheit bauen. Wenn wir nicht in unserer Ordnung entspannt sind, wenn wir und das annehmen, sondern immer so wie die Welt dagegen rebellieren. Nein, ich will nicht die Letzte sein hier und ich will nicht dies, ich will nicht das. Sondern immer so ein Stück höher sein wollen, als was uns zugedacht ist. Kommen wir automatisch in Konflikt, kommen wir und wir öffnen die Tür für Rebellion. Meist ist die Rebellion schon drin und die Tür ist schon offen. Wir sind drin und wir merken es gar nicht. Wir sind dafür blind. Aber in solch ein Gefäß kann Gott seine Kraft gar nicht hineingeben. Und Paulus also rühmt sich für diesen, der diese Offenbarung bekommen hat. Warum? Weil er weiß, dass er dafür gar nichts kann. Damit, wenn er sich rühmt von dieser Erfahrung, dann rühmt er sich über das, was Gott getan hat, was Jesus getan hat. Und über all das, was Jesus in unserem Leben tut, dürfen wir uns rühmen. Amen. Aber das, was wir aus eigener Kraft, wir werden sehen, wie Paulus damit umgeht, es ist sehr tief. Wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Also er sagt eigentlich, ja, es ist die Wahrheit. Gott hat mich da transplantiert und ich habe den Thron Gottes gesehen und Jesus hat zu mir gesprochen. Weil Paulus hat nie Jesus Zeit seines Lebens, also das Leben Jesus, gekannt, sondern er ist übernatürlich gerufen. Und er sagt, ich wäre nicht töricht, das wäre die Wahrheit. Aber, ich enthalte mich dessen, hör gut zu, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Da liegt eine unheimliche Entspannung da drin. Ich könnte mich rühmen von dieser Erfahrung, von dieser Offenbarung, ja, weil es die Wahrheit ist. Aber das tue ich nicht, weil ich dafür nichts kann. Es ist Gott, es ist der Heilige Geist, der es getan hat. Ich könnte mich rühmen, aber ich tue es nicht. Warum? Weil wenn ich mich rühmen würde, sagt er, dann würde ich zum Beispiel sagen, ah ja, ich war am Thron Gottes, ah ja. Und dann gibt es Leute, die dann irgendwo ganz schnell sagen würden, oh, der muss ja ein Krack sein, sagt man in Französisch, sondern der muss hoch sein bei Gott, hoch angesehen, dass er, boah, guck mal, der ist ja toll, der hat solche Offenbarungen bekommen. Was kann er dafür? Es ist Teil seiner Berufung. Und wenn Jesus ihn berufen hat, hat Jesus gesagt, ich werde ihm, hat er zu Ananias gesagt, über Paulus, ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden wird um meines Namens willen. Und das ist nämlich das Ding, dir wird viel Offenbarung gegeben, aber du weißt auch, was du für einen Preis bezahlst und Gott weiß, was du tragen kannst. Die beides geht zusammen. Amen. Und Paulus sagt, nochmal zurück auf diesen Satz, Paulus sagt, ich könnte mich rühmen, aber ich will nicht, weil man zu viel von mir denken würde. Ja, Leute, die nicht unterscheiden, die würden dann denken, ach, was denn das für ein... Ja, aber er sagt, ich will nicht, hör gut zu, dass irgendjemand von mir mehr halte, als das, was er spürt und sieht, wie ich real bin. Welche Entspannung. Und viele denken, ist ja entspannt, aber in Wahrheit in ihrem Leben ist es vollkommen anders. Die meisten von uns, es verlangt ein ganz langer Prozess und wir werden es nie perfekt erleben bis im Himmel. Aber viele von uns können sich in sich selbst nicht entspannen. Und deshalb würden wir, sei es geistlich, sei es menschlich, immer versuchen, ein bisschen höher zu sein, ein bisschen höher zu erscheinen, ein bisschen besserer. Bessere Medaille und zu kleiden, damit der andere mehr denkt über mich. Warum? Weil ich kein Ja haben, wie ich bin. Aber wahre Demut ist Nacktsein vor Gott. Erinnert ihr euch, wie Adam und Eva gelebt haben im Garten Eden? Angekleidet mit der Herrlichkeit Gottes. Und sie waren nackt voreinander und schämten sich nicht. Aber das setzt voraus, dass ich all dieser Stolz und dieser Wunsch, dass man mich anders sieht, als ich bin, dass das getötet worden ist. Bei denen musste das nicht getötet werden, die waren so. Die Sünde hat erst mal gemacht, dass sie sich Feigenblatt gesucht haben. Ja, und das ist immer noch das Prinzip und das Problem der Feigenblatt. Mein Stolz und ein bisschen höher und immer wieder kämpfen, dass man mich nicht sieht, wie ich bin, sondern dass man mich ein bisschen besser sieht, dass man mich mehr versteht. Ich habe diesen Fehler gemacht. Ja, weil ich seit 5 Jahren schon immer so trainiert worden bin. Aber heute verlangst du mir was ganz anderes. Diskussion, Diskussion, Diskussion. Damit die anderen verstehen, wie es möglich ist, dass du da jetzt einen Fehler gemacht hast. Warum? Damit man dich höher schätzt, als was du bist. Warum nicht gleich sag, oh ja, das habe ich falsch gemacht. Ach, wie schön, dass du mir sagst, Chef bei der Arbeit, wie schön, dass du mir sagst, wie das falsch ist und dass ich das jetzt anders machen kann. Und das ist Ursache für unheimlich viele Konflikte, auch in der Ehe. Mann und Frau, aber auch mit den Kindern, wenn die erwachsen werden. Jeder will Recht haben, will ein bisschen höher erscheinen, will nicht nackt vor den anderen zu sein. Und wenn man sich aber in sich selbst wohlfühlt, nach dem Prozess Gottes und zu der, wo man, wer man ist oder die, die man ist, ein totales Ja hat. Da kann man wandeln, wie man ist und akzeptieren, dass man Fehler macht. Warum nicht? Entspannung, 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 Entspannung. Das tötet alle Konflikte. De facto, es gibt dann keine Konflikte praktisch mehr, weil praktisch alle Konflikte haben zu tun mit Konkurrenz, Kampf und Stolz. Krieg. Wer ist der Stärkste? Wir messen uns miteinander. Wer ist der Höchste? Ich schaue dir einen runter, bis du nicht mehr Piep sagen kannst. Und dann habe ich gewonnen. Anyway. Okay. Damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Fall im Fleisch, ins Fleisch, nämlich der Satansengel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, etc. Also, mein Thema ist nicht, durch Offenbarung euch zu sagen, was das ist für ein Fall im Fleisch, keine Ahnung. Ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass es eine Krankheit ist, sondern es ist eine Schwäche. Vielleicht hat er gestottert, ist ja auch, kann ja auch eine Krankheit sein oder irgendwas, aber irgendetwas ist da. Und Gott hat diese Schwäche ihm nicht weggenommen. Warum? Weil er solche Offenbarung bekommen hat, weil er ein solcher vollmächtiger Dienst tun sollte, dass wenn man solch einen vollmächtigen Dienst im Heiligen Geist, in der Fülle der Salbung, der Fülle des Heiligen Geist, dazu gehört, dass mein Fleisch weniger und weniger und weniger wird. Solange mein Fleisch und wer ich bin, wer ich sein will vor Menschen, das Wichtigste ist, kann Gott uns nicht wirklich groß gebrauchen. Und deshalb kann es sein, dass solche Prozesse ablaufen, wo du Schmerz, 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 Schmerz. Und solange du es nicht verstehst, ja. Aber wenn du hinterher, so wie es im Jakobusbrief steht, dass wenn wir durch Widerwärtigkeit gehen, ja, dass es gibt eine friedsame Frucht, eine wie heißt das nochmal, friedsame Frucht des Geistes. Ich bekomme Frieden. Und was ist der Schlüssel? Was ist das in der Mitte? Ich bin gern schwach. Ich kann schwach sein, weil ich so viel Vertrauen in Gott habe, dass ich mich entspannen kann, dass er mir immer zur Hilfe steht. Dass er immer an meiner Seite steht. Dass er immer mich bedeckt, von oben, von aller Seite. In dir bin ich geborgen. Ich bleibe in dem, wer ich bin. In dem, wie ich gerufen bin. Und ich verteidige mich nicht selbst. Und ich versuche nicht höher zu sein, als was der Herr mir gerufen hat. Oder wie der Herr mich gerufen hat. Und auch Paulus brauchte also so einen kleinen Dämpfer, der wohl sehr schmerzhaft war. Weil wenn er diesen Dämpfer nicht gehabt hat, vermutlich, irgendwann mal hätte er auch gesagt, oh, schau, was der Herr mit mir macht. Und du bist nicht einverstanden. Puff, Kraft Gottes. Puff. Die Kraft Gottes ist nicht da, damit wir andere platt machen. Die Kraft Gottes ist da, damit der Herr sich verherrlicht durch Demonstration von Zeichen und Wunder, damit er gesehen wird, nicht wir. Und dafür müssen wir sterben. Ich meine nicht sterben, dass wir in die andere Welt sind, weil dann kann Gott uns nicht mehr gebrauchen, sondern wir als Person in unserer Persönlichkeit so völlig sterben, dass wir nicht ständig hin und her diskutieren, Recht haben wollen und uns überheben und die ganze Welt zeigen, wie toll wir sind. Das ist eigentlich, was er sagen will. Und dann sagt Paulus, dass der Herr zu ihm gesagt hat, lass dir an meine Gnade genügen. Gnade ist etwas, was unverdient ist. Das ist, wenn du spürst, dass du gesündigt hast und dass du in dein Fleisch immer noch sündig bist. Und das sind wir. Aber leben wir von dieses ständig Verdammnis, weil ich nicht perfekt bin. Ach, ich muss perfekt sein. Gott will von mir, dass ich perfekt bin. Wer sagt das? Ja, Jesus sagt, seid heilig, wie mein Vater heilig ist. Aber Paulus sagt an einer anderen Stelle auch, ich hol's mal raus, es war meine Stillzeit von heute Morgen. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch hat er gesündigt. Im Fleisch ist er nicht perfekt. Das Fleisch ist unmöglich, perfekt zu sein. Das Fleisch ist nicht heilig. Das Fleisch ist ungeduldig. Das Fleisch erhebt sich über andere. Das Fleisch bringt schlechte Gedanken. Das Fleisch ist Fleisch. Okay? Was ich jetzt lebe im Fleisch, sagt Paulus, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Also das Fleisch ist da. Oder bist du schon entrückt im Paradies? Warum wollen wir uns dann ständig quengeln und beklagen, dass das Fleisch da ist? Es gibt einen Moment, wo wir total entspannt sein können. Das Fleisch ist da, das bedeutet nicht, wenn wir wiedergeboren sind, ihr Lieben, ist der Geist Gott in uns heilig. Der Tempel sind wir und er ist heilig. Wenn du echt wiedergeboren bist, kannst du eigentlich nicht sündigen. Du Du willst nicht sündigen, das ist, was Paulus sagt. Aber wenn du sündig und das Fleisch sündig in der Motivation, wir tun Dinge und eigentlich meinen wir doch, schau mich, wie toll ich bin. Habe ich nicht so gemeint. Das ist zufällig. Das ist das Fleisch, das angesprochen ist. So geht es jeder. Mir auch. Okay? Also, das Fleisch wird nie perfekt sein, weil das Fleisch muss sterben. Und das Sterben des Fleisches ist ein Prozess, den Gott tut. Wenn ich gehorsam bin zu ihm, dann wird das Fleisch mehr und mehr sterben. Und Paulus sagt also, was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Okay, was sagt er? Das Fleisch, was in mir ist, da bin ich einfach entspannt, weil Jesus hat sich drum gekümmert. Er ist für mich, ich lebe im Glauben an Jesus. Er ist für mich sowieso gestorben, also ist mein Fleisch gekreuzigt, es ist vergeben. Okay, er sieht, gestern habe ich das und das getan, gesagt, gedacht, war nicht gut. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich will nicht sündigen. Ein Christ sündigt, weil er schwach ist. Ein wiedergeborener Christ kann nicht bewusst sündigen. Und wenn wir sündigen, weil wir schwach sind, dann hassen wir die Sünde. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht wirklich wiedergeboren. Vergiss nicht, dass Jesus hat nicht gesagt, gib mir dein Leben und alles ist vorbei. Er hat gesagt, folge mir nach und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Folge mir nach. Und zu allem sagt er, folge mir nach. So, es geht nicht nur um eine Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist der Anfang, aber danach geht es darum, dass ich ihm nachfolge. Wie folge ich ihm nach? In einen Prozess der Heiligung, wo ich immer mehr ähnlich sein will wie Jesus. Aber ich behalte meine Schwäche auch, aber nicht, weil ich resigniere und dann nicht mehr kämpfe oder so. Paulus gehört zu den Menschen, die gegen die Neigung des Fleisches gekämpft hat. Aber das, was noch da ist, da ist er entspannt, weil er sagt, dafür ist Jesus gestorben. Amen. Und die Werke des Geistes, das ist, womit du das Reich Gottes baut. Je mehr das Fleisch gestorben ist, desto mehr bist du in der Kraft Gottes fähig, für Gott Großes zu tun. Und da gibt es nichts, worüber wir stolz sein sollten oder können, weil wir können nichts dafür. Es ist zur Ehre Jesus, weil er es uns schenkt. Amen. So sind wir entspannt in unserem Fleisch. Entspannt in unserem Fleisch und freuen uns über die Werke des Geistes. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit. Hier kommen wir an das Ding. Liebst du deine Schwachheit? Du kannst nur deine Schwachheit lieben, wenn du weißt, dass du in der Hand des Vaters geborgen und entspannt bist. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Wenn ich voll mein Fleisch bin und ich komme in der Gemeinde und ich will dann voll des Heiligen Geist sein, das funktioniert nicht. Ja, je mehr Fleisch in mir ist und Kämpfe des Fleisch, der Größte zu sein, stolz und beschäftigt sein mit meiner Verletzung, nicht vergeben können, das alles ist das Fleisch. Wenn ich so voller Fleisch komme, hat der Geist Gott keinen Platz. Was mache ich? Ich bekenne das. Ich bekenne es vor dem Vater, der Sohn, der Heilige Geist und die Kraft des Blutes Jesus reinigt mich von Kopf bis zu Füße. Und das Ding verschwindet total. Und ich bin wie ein leeres Gefäß, der gereinigt ist. Und so kann die Herrlichkeit Gottes und die Kraft mich füllen. Amen. Könnt ihr das alle gut verstehen? Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist der Schlüssel für Zeichen und Wunder. Damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Also, ich will mich am allermeisten rühmen, meine Schwachheit. Und es steht nicht geschrieben, ich rühme mich meiner Schwachheit. Und dann, naja, Kraft Gott kann ja auch kommen. Damit. Das Wort ist so wichtig. Ich rühme mich meiner Schwachheit. Weil das geht zusammen einher. Wenn ich mich rühme meiner eigenen Stärke, das ist Stolz, das ist das System der Welt. Der Stärkere setzt sich durch. Wenn ich aber mich entspanne in der Hand Gottes und nicht unter das System der Welt lebe, sondern in das System des Reich Gottes, dann rühme ich mich meiner Schwachheit der Welt, dass alles schwach soll schwach sein, soll nicht mehr stark sein. Ich trete in das Reich Gottes. Es ist das ein, in gewissem Sinn, oder das andere. Ich rühme mich, dass ich schwach bin in der Welt, schwach in mich verteidigen, schwach in Recht zu haben, schwach in der Größte immer sein zu wollen. Ich rühme mich, dass das immer schwächer wird. Ich will das nicht mehr. Und es reicht nicht aus eigener Kraft, das nicht zu wollen, sondern ich bete und sage, Gott, nimm mir das. Und dann haut er dir die ersten Dinge rein, da sagst du, oh nein, das habe ich nicht gemeint, Herr. Nein, nein, wenn du verstehst, was Gott mit dir vorhat, das ist schmerzhaft und heilsam. Und von Mal zu Mal, wo du nicht kämpfst dagegen, um Recht zu haben, kämpfst dagegen, du siehst es als Gelegenheit, unter die Hand des Herrn zu sterben. Und jedes Mal gehst du im Geist einen Schritt höher. Und das spürt man. Ich habe erlebt in meinem Leben, wenn ich gehorsam war zu Dingen, die Gott mich gefragt hat. Ich hätte ja Nein sagen können. Und es hat mir alles gekostet. Und das habe ich gemacht. Dann ist sofort ein neues Maß an Salbung da gewesen. Das ist der Schlüssel zu Wachstum in der Kraft Gottes. Damit die Kraft Gott in mir wohnen, muss ich praktisch meine eigene Stärke erlauben, dass Gott es tötet, oder ich helfe ihm, indem ich gehorsam bin und erlaube, dass es getötet ist. Wenn jemand zum Beispiel in der Ehe steht, manche haben nie verstanden, was es bedeutet, Unterordnung, und empfinden das als Demütigung. Demütigung, das Wort, was drin ist, ist Demut. Das Gegenteil ist Stolz. Wenn man das empfindet als Demütigung, bedeutet das, ich verliere meinen Stolz. Sei doch mal dankbar, dass du deinen Stolz verlierst. Aber dennoch ist das nicht ganz die Wahrheit. Wenn du nämlich freiwillig dich unter deinen Mann stellst oder als Kind, unter deine Eltern, wenn du noch zu Hause wohnst, oder unter deinen Chef bei der Arbeit, sonst was, es fühlt sich wie Demütigung an. Aber in dem Moment, wo du deine Stelle nimmst, die du hast, in Wahrheit vor Gott, das ist da, wo die Kraft Gott dich erfüllt. Und das ist da, wo du geistlich Autorität bekommst. Und nur dann. Du bekommst nur geistliche Autorität auf der Basis der Wahrheit, wo du annimmst voll und ganz, wer du bist und wo Gott dich gestellt hat. Und das gilt für die Männer, zu leiten. Wenn du dich, heutzutage ist es nicht so, dass nur die Frauen Probleme haben, sich zu unterordnen, sondern Männer haben Probleme zu leiten. Manche wollen lieber geleitet sein. Aber eine Frau ist keine Mama. Amen. Und wenn du aber deinen Stand annimmst, so wie Gott es dir gegeben hat, das ist Demut. Und es ist eine andere Funktion. Es ist nicht höher als der andere zu sein. Es ist eine andere Funktion. Und ohne dass diese Funktion perfekt funktioniert, ob es in der Gemeinde, im Hauskreis, Zellgruppe, Team, zu Hause in der Familie, nur dann ist echt Frieden und Herrlichkeit Gottes möglich. Und die Kraft Gott wohnt dort. Zum Abschluss will ich noch mal ganz kurz, vielleicht könnt ihr euch das morgen mal anschauen, ganz kurz in 1. Mose, das Alte Testament und Neue Testament ist immer ein Pott. Ich verstehe nicht Leute, die da Unterschied machen. Es sind die gleichen Aussagen. Auch wenn dort Gott wohnte, in der Stiftshütte, dann im Tempel, und jetzt wohnt er bei uns. Das ist ein ganz großes Vorrecht. Wir sind der Tempel Gottes und die Gemeinde. Aber Gott ist der gleich. Und das Prozess von 1. Mose 32, 23 bis 33, das ist der Kampf Jakob am Jabok. Und Jakob heißt der Listige, derjenige, der irgendwo Dinge verdreht. Also eigentlich Motivationssünde. Immer so ein bisschen derjenige, der die andere übervorteilt. Gott stellt ihm unter Laban. Das ist schon ein langer Prozess, wo er einen Obermeister Betrüger über sich hat. Das ist, was Gott oft tut. Und dann kommen wir mit unserer eigenen Kraft nicht mehr durch. Jakob war sehr stark, sehr stark. Und dann kommt er in der ultimative Schnitt seines Lebens, wo er vor der Versöhnung mit seinem Bruder Esau ist. Und er kommt mit seiner ganzen Familie, die Kinder, die Frauen etc. Und er fürchtet um sein Leben und er fürchtet, alles zu verlieren, was er gewonnen hat durch rechtsmäßiger Handel und durch Betrügerei. Alles, was er gewonnen hat, alles, was er bis dahin hatte, könnte er verlieren, weil Esau ist unterwegs, um gegen ihn zu kämpfen, mit so und so vielen Männern. Und dann heißt es, dass Jakob ließ seine ganze Familie, alles, was er hat, vorgehen. Zuletzt seine liebste Frau Rahel und die zwei Kinder, die er am liebsten hatte, Josef und Benjamin. Er ließ die alle vorgehen. Und dann heißt es, und er blieb allein und es war nachts. Und er rang die ganze Nacht mit einem Engel. Er rang mit Gott selber. Was hat Gott gesehen? Ein Mann, der davor war, in seine Berufung hineinzukommen, rechtsmäßig, weil Gott ihn berufen hat, aber ein Mann, der ein Betrüger war, der stolz war, der aus eigener Kraft und der unheimlich stark war. Können wir Ruhe haben? Es ist so eine Unruhe hier. Ich habe nur noch 2-3 Minuten, aber es ist wichtig. Lass uns mal alles, was unwichtig ist, hinter uns lassen und uns konzentrieren. Amen. Hör einfach das Wort. Es ist auch das Wort für dich privat, persönlich für dich. Und Jakob schiebt alles vor ihm. Und er bleibt allein mit Gott zu kämpfen. Und er kämpft die ganze Nacht allein. Und irgendwie ahnt er, das ist nicht ein normaler Mensch. Das ist ein Engel des Herrn, es ist Gott selber. Und genau so ist das, wenn wir zu tun haben mit unserem eigenen Fleisch, mit unserer eigenen Kraft. Wir können nicht uns selbst das Fleisch wegnehmen. Das führt nur zu Verkrampfung. Ich bin nicht heilig, aber ich versuche immer vor Menschen heilig zu sein. Gib das doch auf, ist doch Quatsch, sei so wie du bist. Aber der Herr sieht dich und er wird mit dir kämpfen. Und es wird schmerzhaft sein. Aber du wirst auch darin eine Geborgenheit haben, dass du weißt, dass Gott mit dir hilft, dass das Fleisch rausgeht. Und es ist manchmal ein langes Prozess. Ich habe es mehrmals erlebt. Einmal besonders. Es ist schmerzhaft. Okay. Und er kämpft. Und dann sagt der Engel, sagt Jakob erstmal zu dem Engel, ich lasse dich nicht, bis du mich segnest. Also praktisch, ich bin stark und in meine Kraft. Ich schaffe es nicht, dich zu überwältigen, aber ich merke einfach, ich habe zu tun mit Gott. Bitte segne mich, segne mich, segne mich. Und der Engel schaut ihm an und sagt, wie heißt du? Und er sagt, ich heiße Jakob, ich heiße der Betrüger. Das ist seine Identität. Das ist unsere Identität, bevor wir durch den Prozess des Herrn gegangen sind und zerbrochen sind in unsere eigenen Willen, so wie diese wilde Pferd, der für Gott oder für Mensch brauchbar gemacht werden muss. Amen. Ich heiße Jakob. Und dann sagt der Engel, du sollst nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, Gotteskämpfer. Und Gotteskämpfer kannst du nur sein in der Kraft Gottes. Okay. Und jetzt macht Gott etwas, was sehr real ist. Der Engel haut ihm auf die Hüfte. Und von dem Moment wird Jakob zwar in seine Berufung kommen. Und er heißt Gotteskämpfer. Aber seine eigene Kraft ist zerbrochen. Gott hat ihm geholfen. Und wenn Jakob sagt, segne mich, dann Gott sagt, okay, ich segne dich. Auf diesen Segen könntest du vielleicht verzichten, aber ich nicht. Es ist genau dieser Fall im Fleisch von Paulus. Paulus könnte darauf verzichten, aber Gott nicht. Und so ist es bei uns alle. Wenn Gott uns beruft und Großes mit uns vorhat, dann ist es auch so, dass er unsere eigene Kraft zerbricht. Ich habe es wirklich erlebt. Und ich weiß, es ist ein Schmerz, aber es ist auch ein süßlicher Schmerz, weil Gott mit uns ist. Und weil wir wirklich spüren, dass Gott es bewirkt. Und alles, was Gott bewirkt, auch wenn es schmerzhaft ist, ist gekoppelt auch mit seiner Sanftmut, seiner Liebe. Und das Ziel ist auch seine Liebe zu dir. Er will dich fähig machen, für das Reich Gottes Großes zu tun. Und dann heißt es, und Jakob nannte den Ort Pnuel, das ist Angesicht Gottes, das bedeutet, dort habe ich das Angesicht Gott gesehen. Und dann heißt es in einem wunderschönen Vers, heißt es, und Jakob ging an Pnuel vorbei, Angesicht Gottes, und die Sonne ging auf. Also es war Morgen, ein neuer Morgen. Die Sonne ging auf. Und er hinkte an seine Hüfte. Ein neuer Morgen der Herrlichkeit, aber er hing an seine Hüfte. Gott hat das Prozess gemacht, womit das Fleisch, was er nicht gebrauchen könnte, hat er entfernt, damit er ein Mensch des Geistes sein kann, der in die Verheißung Gottes und in seine Berufung leben kann. Amen. Okay. Ushamati Kiti. Ushamatarata. Ich danke dir, Vater, dass du hier so stark bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für das, was du vorhast mit uns als Gemeinde und mit jeder Einzelne. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dich lagerst auf diese Versammlung weiter. Halte du uns in die Gegenwart des Vaters. Lass den Mantel des Vaters auf uns ruhen. Irgendwie, ich habe so ein Bild von Menschen, die am Laufen sind und die wollen immer vorne laufen. Und es ist okay, ambitioniert zu sein und Kämpfer zu sein, ist okay. Aber wenn das gepaart ist mit meinem Fleisch, wo ich immer vorne sein muss, ich immer, ich renne. Und ich muss der Erste, der Beste sein. Ich muss immer vorne sein. Man muss von mir reden. Ich muss groß und so weiter rauskommen. Das ist etwas, was Gott wegnehmen wird. Und muss. Das Reich Gott besteht darin, dass Jesus am Kreuz von Golgatha den allerletzten Platz genommen hat, schon bei seiner Geburt. Aber am Kreuz hat er den Platz genommen des Verbrechers, obwohl er ist, wir sind die Verbrecher. Er wusste von keiner Sünde und wir sind gerufen, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, dass unsere Sehnsucht auch so sein muss, der Letzte zu sein. Und unsere Sehnen nach Anerkennung bewusst einfach niederzulegen und zu sagen, Gott, mögest du in meinem Leben dich verherrlichen und du groß gesehen wirst. Und wenn ich ganz klein bin, ist das okay. Wenn man mich nicht sieht, will ich nicht bitter sein. Ich denke, dass Gott eine Frage an dich hat, an jede Einzelne. Kann ich dir mit großen Dingen anvertrauen? Oder würdest du es brauchen, um groß rauszukommen vor anderen? Und ich glaube, dass Gott erwartet, dass wir einfach wie Jesus den Platz der Niedrigkeit freiwillig wählen und sag, okay, das ist, wie ich sein will, wo ich sein will. Ich erwähle diesen Platz der Niedrigkeit. Ich erwähle, was du mir gibst. Das ist, womit ich zufrieden sein will. Aber ich gebe mich hin für das Reich Gottes, dass du Großes tust, dass du riesig gesehen wirst, auch in dieser Stadt. dass du, Vater, verherrlicht wirst. In uns und durch uns. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erde. Eigentlich ich glaube, dass Gott nur eine Antwort von uns haben möchte. Wir machen die Kollektpredigt. Eigentlich wollte ich Befreiung machen heute, aber ich denke, es ist nicht dran. Es wäre vollkommen aus eigener Kraft jetzt irgendwie, weil es geht ja nicht darum, dass wir einfach die Dämonen hier austreiben und so weiter, sondern es geht darum, dass wir Gott das Erlaubnis geben, uns in einen Prozess hineinzuführen. Das Ding mit Befreiung ist oft so, dass oft, ach, hol von mir alles, was lästig ist und so, und da brauche ich nichts zu tun. Bin zu faul, um durch Prozesse zu gehen, mach das doch alles selber. So ist es nicht. Es gibt eine Zeit für Befreiung und dann funktioniert das auch perfekt. Aber ich denke, hier ist so eine ruhige Salbung, des vor Gott sich Zeit nehmen und sich bewusst zu sein, Vater, du bist hier und ich gebe dir meinen Stolz, ich gebe dir meinen Ehrgeiz, ich gebe dir meine falschen Ambitionen, ich gebe alles, was das Reich Gott widerspricht, meine Faulheit, meine Trägheit, meine Lahmarschigkeit. Ich gebe dir das alles, Vater. Und ich danke dir, dass du es bewirkst in mir, dass ein neuer Morgen in mein Leben entsteht. Ich will ein neuer Morgen. Ich will, dass deine Kraft in mir zur Vollendung kommt. Koste es, was es kostet.